Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info dieser Woche auf Rabe. Heute hören wir uns an, wie ein hochpolitisches Thema zur Radiokunst wird. Wir präsentieren Strom. Das Stück gewann gestern den ersten Flash Story Prize am Sonor Hörfestival. Danach beschäftigen wir uns vertieft mit diesem Problem-Phänomen.
It's going to be only America first. America first.
Fuck you.
In unserer Rubrik Trump Watch schauen wir jeden Monat zurück auf die Ereignisse in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Politik Donald Trumps und den Reaktionen darauf. Und wir stellen Trump in den Kontext internationaler Rechtsextremer und autoritärer Strömungen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Der weltweite Waffenhandel boomt wie schon lange nicht mehr. Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI wurden seit dem Ende des Kalten Krieges im Jahre 1990 nie mehr so viele Waffen exportiert wie in den letzten 5 Jahren. Die größten Exporteure sind die USA und Russland. Zusammen beherrschten sie über die Hälfte des Marktes. Die USA liefern Waffen an mindestens 100 Länder weltweit. Am meisten Waffen importiert hat Indien, dicht gefolgt von Saudi-Arabien. Morgen soll das Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt definitiv wieder ans Netz. Die Atomaufsichtsbehörde ENSI hat ihr Okay gegeben. Eigentlich hätte Leibstadt bereits am Freitag wieder aufgeschaltet werden sollen. Nach einem halben Jahr Stillstand war dann aber am Freitagnacht bereits wieder abgeschaltet worden. Grund war ein Fehler im nicht-nuklearen Bereich. Eine Gefahr für Mensch und Umwelt habe nicht bestanden, so Betreiberfirma und Nuklearaufsichtsbehörde. Kritische Stimmen sehen das anders und die ertönen mittlerweile auch aus dem umliegenden Ausland. Sowohl das deutsche Bundesland Baden-Württemberg als auch das österreichische Bundesland Vorarlberg forderten, dass Leibstadt so lange nicht ans Netz geht, bis man weiß, woher die Schäden an den Brennelementen kommen. Wegen diesen Schäden wurde Leibstadt letzten Spätsommer abgeschaltet. Im Wallis haben am Samstag rund 1000 Menschen gegen den Rechtsaußenpolitiker Oskar Freisinger demonstriert. Freisinger ist Walliser Bildungsminister. Der SVP-Politiker kandidiert bei den bevorstehenden Wahlen im März für eine weitere Amtszeit. Die Kundgebungsteilnehmenden kritisierten die Wahlplakate der Unterwalliser SVP mit dem Slogan «Le Valais d'abord, das Wallis zuerst». Mit den Plakaten versuche die SVP, Walliser Sozialhilfeempfänger gegen Asylsuchende auszuspielen. An der Demonstration teilgenommen haben auch die linken Stadtratskandidaten von SP, Grünen und Centre Gauche. Schon wieder wurde in Bern ein seit langem leerstehendes Haus besetzt, und zwar die ehemalige Schreinerei Musmat an der Fabrikstraße in der Lenggasse. Laut dem Flyer, verfasst in 9 Sprachen, will das BesetzerInnen-Kollektiv Raum schaffen für Austausch auf Augenhöhe jenseits von Geschlecht, Ausweis und Kontostand. Die ganze Woche sollen nun Veranstaltungen stattfinden. Das Haus gehört dem Kanton Bern. Laut eigenen Angaben hat das BesetzerInnen-Kollektiv bereits Kontakt aufgenommen. Im Kino Rex in Bern gab es dieses Wochenende 3 Tage lang Kino im Kopf statt auf der Leinwand am 7. Sonor Hörfestival für aufwendige Radiobeiträge. Im Hauptwettbewerb wurden insgesamt 4 Radiostücke prämiert. Den Publikumspreis gewann eine englische Theaterkombo aus Bern, The Caretakers, mit ihrem Stück «Minutes of an Extended Departure», eine humorvolle Inszenierung der Schwierigkeiten von Altersdemenz. Zum ersten Mal wurde dieses Jahr der Preis für die beste Flash-Story vergeben, eine Kategorie für Radiostücke bis maximal 3 Minuten. Gewonnen hat ein hochaktuelles politisches Radiostück, das zeigt, wie es möglich ist, unkonventionell und künstlerisch über die Flüchtlingsthematik zu berichten. Dieses Gewinnerstück spielen wir jetzt, Strom, von Dejan Baratz, Eleonora Camizzi und Katharina Terre.
Ich habe Lastwagen bestiegen, Boote genommen. Beinahe bin ich schiffbrüchig geworden. Ich hatte Glück. Man hat um mich gehandelt, gefeilscht. Mal hat man mich angepackt, eingepackt. Die Reise war lang. Ich hatte Glück. Ich war funktionsfähig und ich war nicht alleine. Ganze Ströme von mir waren unterwegs. Wir haben uns Container geteilt, Abteile. Wir haben uns kennengelernt, Signale ausgetauscht. Wir haben Kreisläufe gebildet, die uns am Leben erhielten. Ich hatte Glück. Am Zoll wollten sie Papiere sehen. Einfuhrsteuern einkassieren. Deklarieren, Import, Export, Abort. Wir haben gewartet. Wir wollten uns wirklich nicht verspäten. Wir wurden aufgehalten. Doch jetzt sind wir ja da. Hallo?
Das Stück «Strom» gewann den Jurypreis für die beste Flash-Story am Sonor Hörfestival für aufwendige Radiobeiträge vom vergangenen Wochenende in Bern. Nominiert in dieser Kategorie Flash-Story waren 11 weitere Kurzbeiträge. Eine Auswahl davon präsentieren wir hier im Rabe Info im Verlauf dieser Woche. Und damit noch zum Wetter. Morgen bleibt es bewölkt, vor allem am Vormittag gibt es immer wieder Regen bei um 8 Grad. Mittwoch und Donnerstag gibt es mehr Sonne, trotz Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen auf 13 bis 14 Grad.
Rabe Info.
Seit dem 20. Januar. Seit einem Monat ist Donald Trump nun also Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind 32 Tage Verwirrung, Egomanie und fragwürdige Tweets. Wir haben uns hier in der Inforedaktion mehrfach gefragt, sollen wir überhaupt noch über diesen Wahnsinn berichten oder sollten wir Trump, seine Tweets und Dekrete einfach ignorieren? Nein, haben wir beschlossen, wir fühlen uns verpflichtet zu berichten, wir nehmen uns aber auch vor, das Phänomen Trump in den internationalen Kontext zu stellen. Trump zu vergleichen mit anderen rechten und rechtsextremen Strömungen, die im Moment von seiner Popularität profitieren. Doch zuerst rollen wir den ersten Trumpschen Präsidentschaftsmonat von vorne auf.
20. Januar.
Trump wird vereidigt. Und noch am selben Tag unterzeichnet er ein Dekret, welches Schritte einleitet, um den Affordable Care Act, auch bekannt als Obamacare, abzuschaffen.
Was würde eine solche Abschaffung denn für die Versicherten bedeuten?
Obamacare hat es Versicherungen verboten, Menschen mit Vorerkrankungen von einer Krankenversicherung auszuschließen. Auch erhielten junge Leute die Möglichkeit, sich bis zum Alter von 26 Jahren bei den Eltern mitzuversichern. Mit einer Abschaffung von Obamacare stünden rund 20 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung da. Viele von ihnen werden in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, für Medikamente und Behandlungen aufzukommen.
21. Januar.
Millionen von Menschen auf der ganzen Welt beteiligen sich am Women's March. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet in einer Pressekonferenz, dass noch nie so viele Menschen einer Amtseinführung beigewohnt haben. Dies, obwohl Bilder ganz klar das Gegenteil beweisen.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
23. Januar.
Donald Trump unterzeichnet ein Dekret, welches den Rückzug aus dem Freihandelsabkommen Trans-Pacific Partnership beschließt.
Der Ausstieg aus einem Freihandelsabkommen könnte von linker Seite doch als Erfolg gewertet werden.
Auf der einen Seite ja, VerliererInnen von Freihandelsverträgen sind oft die Ärmsten der Armen. Auf der anderen Seite bedeutet der Ausstieg der USA aus dem TPP auch eine Chance für China. Dieses saß nicht am Verhandlungstisch. Die Länder, welche sich am TPP beteiligen, wenden sich nun wohl dieser großen Volkswirtschaft zu. Ob China dabei bereit ist, faire bilaterale Verträge anzubieten, sei dahingestellt. Am selben Tag unterschreibt Donald Trump ein weiteres Dekret. Dieses besagt, dass ausländische Organisationen künftig nur dann Gelder von den USA bekommen, wenn sie keine Abtreibungsberatungen anbieten. Auch darf ab heute die Umweltbehörde EPA, das entspricht dem Schweizerischen Bundesamt für Umwelt, nicht mehr mit der Öffentlichkeit kommunizieren.
25. Januar.
Das muntere Ausstellen von Dekreten geht weiter. An diesem Mittwoch unterschreibt Trump einen Erlass, welcher das Department of Homeland Security beauftragt, mit dem Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko zu beginnen.
Nach Schätzungen könnte diese Mauer rund 40 Milliarden US-Dollar kosten. Wer soll dieses Wahnsinnsprojekt denn überhaupt finanzieren?
Diese Frage ist noch immer ungeklärt. Trumps Plan ist, die Mauer zuerst aus der Staatskasse zu finanzieren. Danach soll Mexiko die Kosten zurückzahlen. Fraglich ist, ob das klappt oder wie der ehemalige Präsident Mexikos, Vicente Fox, erklärt.
I declare, I'm not gonna pay for that. Fucking wall.
27. Januar.
Trump erlässt das als Muslim-Ban bekannte Dekret. Laut ihm dürfen Menschen aus 7 muslimisch geprägten Ländern nicht mehr in die USA einreisen. Dies auch, wenn sie über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügen. An den Flughäfen auf der ganzen Welt bricht Chaos aus und in den USA demonstrieren Hunderte auf Flughafen ihre Solidarität.
Februar.
Es ist erst gut eine Woche verstrichen nach der Amtseinführung von Donald Trump und bereits hat er zumindest den Anschein gemacht, seine Wahlversprechen in die Tat umzusetzen. Könnte man ihm das auch zugutehalten?
Nur vordergründig, das Regieren per Dekret ist Politik im Alleingang und eigentlich in der Form nicht vorgesehen. Gesetze schaffen kann auch in den USA nur das Parlament. Und auch Gelder sprechen muss der Kongress. Somit könnte dieser zum Beispiel das Geld für die Umsetzung eines Erlasses verwehren. In erster Linie ist die Politik Trumps durch Dekrete zu regieren also schlicht unnachhaltige Schaumschlägerei. Trotzdem muss man die Zeichen aus dem Weißen Haus ernst nehmen.
3. Februar.
James Robert, Bundesrichter von Washington, erklärt den Muslim-Ban für ungültig. Dieses Urteil gilt landesweit, obwohl James Robert nur für den Bundesstaat Washington zuständig ist.
Bedeutet dies also, dass der sogenannte Muslim-Ban nun für immer vom Tisch ist?
Leider nein, denn auch die einstweilige Verfügung aus Seattle ist zeitlich begrenzt. Die Kompetenzen des Präsidenten in Fragen der Einwanderung sind in den USA sehr weitreichend. So hat Trump bereits angekündigt, ein weiteres Dekret zu erlassen.
7. Februar.
Der Senat bestätigt Betsy DeVos als Bildungsministerin. Die Milliardärin brillierte nicht gerade mit großem Vorwissen.
Not personal experience, but certainly friends and students with whom I've worked.
So you have no personal experience with college financial aid or management of higher education?
Nein, sie hat keine Ahnung. Betsy DeVos nun also zuständig für rund 55 Millionen Schülerinnen und Schüler. Weder sie noch ihre Kinder haben jemals eine öffentliche Schule besucht. Warum wollte Trump gerade sie als Bildungsministerin?
Ihre Familie hat den Republikanern rund 200 Millionen Dollar gespendet. Kein Wunder also, darf sie als Dank ganz oben in der Trump-Administration mitmischen. Betsy DeVos steht für eine radikale freie Marktwirtschaft, auch im Schulsystem. So wird von BeobachterInnen erwartet, dass sie die öffentliche Bildung weiter schwächen werde, zugunsten von privaten, sogenannten Charterschulen. Dies ist ganz im Sinne von Präsident Trump.
8. Februar.
Ein Leak aus dem Weißen Haus wird veröffentlicht. Laut Huffington Post habe Trump den nationalen Sicherheitsberater Mike Flynn morgens um 3 angerufen. Seine Frage, sei ein starker oder ein schwacher Dollar gut für die amerikanische Wirtschaft?
11. Februar.
Präsident Trump und der japanische Premierminister Shinzo Abe diskutieren auf dem Mar-a-Lago-Anwesen in Florida den Umgang mit Nordkorea. Dabei werden vertrauliche Informationen ausgetauscht, im Beisein von anderen Gästen, Angestellten und Instagram-Usern.
13. Februar.
Der nationale Sicherheitsberater Michael Flynn muss zurücktreten. Grund dafür sind seine umstrittenen Kontakte nach Russland. Er soll im Dezember mit dem russischen Botschafter in den USA telefoniert haben. Dabei soll es um die verhängten Sanktionen gegen Moskau gegangen sein.
14. Februar.
Im Vorfeld des Staatsbesuches von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu lässt Präsident Trump verlauten, dass die USA nicht mehr auf die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung besteht.
Die Zwei-Staaten-Lösung als Lösung des Nahostkonfliktes sagt, dass neben Israel auch ein unabhängiger Staat Palästina angestrebt wird. Seit Jahrzehnten haben sich alle US-Präsidenten für diese Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Was bedeutet dieser Kurswechsel für den Nahost-Konflikt?
Nahost-Experte Peter Lintel sagte gegenüber der deutschen Zeitung Die Zeit, dass die Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung mit großen Risiken verbunden wären. Würde es zum Beispiel zu einer Annexion des Westjordanlandes kommen, wäre eine neue Intifada ein durchaus mögliches Szenario.
Ja, nicht nur eine neue Intifada könnte es geben, sondern die Einstaatenlösung würde wahrscheinlich nicht bedeuten, dass dann alle die gleichen Rechte erhielten. Es wäre sehr gut möglich, dass die Apartheid, wie sie heute schon in Ansätzen in Israel und Palästina besteht, dass die dann noch gesetzlich verankert wird. Also dass nur die israelischen Bürger und Bürgerinnen die vollen demokratischen Rechte haben, währenddem die palästinensischen, arabischen Menschen nicht mehr Rechte erhalten.
15. Februar.
Trump fordert Russland dazu auf, die annektierte Halbinsel Krim der Ukraine zurückzugeben. Dies steht im Widerspruch zu der Freundschaft, welche ihm mit Putin nachgesagt wird. Eine Sprecherin der russischen Regierung erteilte Trumps Erwartungen eine Absage. Die Krim gehöre zur Russischen Föderation.
16. Februar.
Donald Trump stellt sich während einer Medienkonferenz der Presse. Dabei redet er einiges an wirrem Zeug.
I inherited a mess. Drugs are becoming cheaper than candy bars. You know what uranium is, right? It's a thing called nuclear weapons and other things. Like lots of things are done with uranium, including some bad things.
Trump kündigte zudem an, das von James Robert gekippte umstrittene Einreiseverbot diese Woche durch ein neues Dekret zu ersetzen. BeobachterInnen sprechen von einem bizarren Auftritt. Ein frustrierter Präsident habe sich abreagieren, aber auch ablenken wollen.
Eigentlich scheint also sehr viel passiert zu sein in diesen ersten 4 Wochen Trump. Für viele Menschen scheint eine Ewigkeit verstrichen zu sein, seit Donald die Macht übernommen hat. Doch hat er eigentlich wirklich etwas erreicht? Hat sich wirklich so viel bewegt seit diesem 20. Januar 2017?
Ich denke, realpolitisch hat sich nicht unglaublich viel verändert. Zwar beabsichtigt Trump tatsächlich, die Mauer zu bauen, zwar gab es tatsächlich einen temporären Muslim-Ban, doch noch wird er von der Gewaltentrennung gestoppt. Es gibt Gerichte und es wird auch einen Kongress geben, welche Trumps Politik stören und aufheben können. Wer bereits jetzt die dunkle Seite der Macht Trumps zu spüren bekommt, das sind die Sans-Papiers. Jeder Mensch ohne gültige Aufenthaltspapiere wurde zum Ziel der Behörden. Wir haben im Info darüber berichtet. Unter den vorgängigen Präsidenten der USA wurden diese Menschen in Ruhe gelassen, solange sie keine Verbrechen begangen haben. Ich denke, Trumps Dauerpräsenz in den Medien entsteht in vielen Fällen aufgrund von seltsamen Pressekonferenzen und Tweets. Ein gutes Beispiel zeigte sich wieder am letzten Wochenende, als Trump einen terroristischen Vorfall in Schweden erfunden hatte. Ich denke, die größte Veränderung bis anhin fand bei der Bevölkerung statt. Sie ist total polarisiert. Auf der einen Seite engagieren sich nun wohl viel mehr Menschen politisch. Plötzlich erkennen viele eine Dringlichkeit, sich selbst einzubringen, auf die Straße zu gehen. Auf der anderen Seite ist Rassismus wieder salonfähig geworden. Eltern und Schulen berichten immer wieder von Vorfällen unter Kindern. Wenn der Präsident das darf, so darf ich das auch. Bill de Blasio, Bürgermeister von New York, spricht von einer Verdoppelung von rassistisch motivierten Übergriffen gegen Muslime und AfroamerikanerInnen in seiner Stadt. Wenn ein Mann wie Donald Trump, der gezielt Minderheiten ausgrenzt, Präsident ist, so hat dies definitiv Folgen für die Gesellschaft, auch wenn er von der Gewaltentrennung ausgebremst werden kann. Auch scheint im politischen Diskurs die Wahrheit nicht mehr von hoher Bedeutung zu sein.
Danke, Katrin Hess, für diese Einschätzungen. Wir sprechen gleich noch einmal über die Wahrheit oder beziehungsweise den Umgang mit den Medien von Donald Trump und wie das andere Rechte und Rechtsextreme machen. Bevor wir uns mit diesem Phänomen beschäftigen, hören wir Donald Trumps Tweets as an early 2000s Emo-Song von den Medienaktivisten und Aktivistinnen der Gruppe Super Deluxe.
Had a very open and successful presidential election. Now professional protesters incited by the media are protesting. Very unfair.
Rabe Info.
Wenn wir das Phänomen Trump anschauen, müssen wir ihn auch in den internationalen Kontext stellen. Das heißt, wir müssen ihn unbedingt auch in Verbindung bringen mit den rechtsextremen, ultranationalistischen politischen Strömungen auf der ganzen Welt. Nehmen wir mal den Aspekt Verhältnis zu den Medien. Trump veröffentlicht im Moment fast keinen Tweet, in dem er nicht die seriösen Medien beschimpft. Er nennt CNN die New York Times und NBC Fake News und hat sie sogar als Feinde Amerikas bezeichnet. Gibt es da etwas Vergleichbares anderswo?
Es ist normal, dass Politiker und Politikerinnen den Medien vorwerfen, falsche Tatsachen zu vermitteln, wenn sie kritisiert werden. Auch auf der linken Seite übrigens. Linke oder vor allem linksradikalere Kreise beschimpfen die Mainstream-Medien zum Beispiel gerne als bürgerliche Presse, wenn kritisch über sie berichtet wird. Aber die Heftigkeit, die Trump an den Tag legt, ist schon speziell. Eine derartige Medienbeschimpfung beobachten wir im Moment vor allem in Deutschland. An Demonstrationen der Alternative für Deutschland, AfD, oder an den Pegida-Kundgebungen werden Medienschaffende als Lügenpresse beschimpft und wurden auch schon tätlich angegriffen. Das hängt damit zusammen, dass viele deutsche Medien, auch die öffentlich-rechtlichen, viel Haltung gezeigt haben und den Vergleich dieser neuen rechtsextremen Strömungen mit der Nazi-Vergangenheit nicht gescheut haben. Dass ein US-amerikanischer Präsident im Land, das für eine sehr große Medienfreiheit bekannt ist, dermaßen gegen Medienschaffende hetzt, ist enorm gefährlich und könnte Rechtsextreme in der ganzen Welt animieren, gewalttätig gegen seriöse Medienschaffende zu werden.
Donald Trump beschimpft die Medien einerseits als Lügenpresse, Fake News, andererseits hat seine Beraterin Kellyanne Conway den Begriff alternative Fakten ins Leben gerufen. Das heißt, wenn eine Tatsache nicht nach dem Gusto des Präsidenten ist, schafft er gleich eine eigene Tatsache. Bei seiner Amtseinsetzung hat es geregnet. Er sagte dann, Gott habe ihn mit Sonnenschein gesegnet. Das ist dann kein Fakt, sondern ein alternativer Fakt.
Alternative Fakten, die gehören zur Berichterstattung von staatlich kontrollierten Medien in autoritären Regimes. Russische Medien haben zum Beispiel berichtet, dass die Ukraine ein Linienflugzeug abgeschossen habe. Obwohl der Faktencheck dann beweisen konnte, dass es russlandnahe ukrainische Rebellen waren. Aber auch rechte Strömungen in demokratischen Staaten schaffen gerne alternative Fakten. Die äußerst wohlhabende SVP in der Schweiz produziert zum Beispiel eigene Medienerzeugnisse. Sie gibt bei Abstimmungen ihr Extrablatt heraus, das in alle Briefkästen gelegt wird. Dort gibt es dann Statistiken, die den Anschein erwecken, die Migration in die Schweiz habe enorm zugenommen. Was einfach nicht stimmt. Oder SVP-Chefstratege und Altbundesrat Christoph Blocher lässt sich interviewen und veröffentlicht das dann als Blocher-TV, weil er das Gefühl hat, in den seriös recherchierenden Medien werde er nicht gut genug dargestellt.
Bis jetzt hat Donald Trump noch kein Dekret verfasst, das die Medienfreiheit einschränkt. Wie sieht das denn andernorts aus?
Da gibt es schon sehr krasse Beispiele, aber auch subtile. Sehr subtil hat die rechtsnationalistische Regierung in Ungarn die Medienfreiheit eingeschränkt. Sie hat für die nicht staatlich kontrollierten Medien massive bürokratische Hürden geschaffen. Wenn du bei einem freien Radio wie Radio Rabe arbeitest, musst du dann für jede Sendung zahlreiche Excel-Tabellen ausfüllen mit Detailangaben zur Sendung. Das dauert dann dreimal länger als das Produzieren einer Sendung und treibt dich in den Wahnsinn. Wenn du es nicht machst, wird deinem Radio eine so saftige Buße aufgebrummt, dass das Radio danach ruiniert ist. Es funktioniert, in Ungarn haben viele unabhängige Medien ihren Betrieb inzwischen eingestellt. Drastischer geht der islamistisch-nationalistische türkische Präsident Erdogan gegen die Medien vor. Er hat inzwischen Tausende von Medienschaffenden festnehmen lassen. Ihnen wird vorgeworfen, Terrorismus zu fördern. Das nur, weil sie sich kritisch über ihn geäußert haben. Vor ein paar Tagen ließ er sogar einen Auslandkorrespondenten einer deutschen Zeitung einsperren.
Die bösen Medien, der gute Herrscher, das tönt sehr einfach. Inwiefern sind denn die Medien auch selbst schuld an diesem Angriff von rechts und rechtsaußen?
Selbstkritik ist sicher angebracht. Donald Trump wurde auch dank den seriösen Medien wie CNN, New York Times oder NBC gewählt. Das, weil sie unaufhörlich über ihn berichteten. Seit dem Beginn seines Wahlkampfs erhielt er enorme Aufmerksamkeit. Auch wenn die Berichterstattung kritisch war, sie gab ihm immer eine Plattform. Das Gleiche passiert in der Schweiz. Christoph Blocher kann irgendeinen blöden Spruch machen, am nächsten Tag wird in fast jedem Schweizer Medium darüber berichtet. Ein Meister der Medienaufmerksamkeit ist auch der rechtsextreme niederländische Politiker Geert Wilders. Vor ein paar Tagen nannte er die marokkanischstämmige Bevölkerung in den Niederlanden Abschaum. Damit verstößt er wahrscheinlich gegen die Rassismusstrafnorm, doch alle niederländischen, aber auch viele internationale Medien schenken ihm Schlagzeilen. Die meisten Medien wagen es nicht, Leute wie Geert Wilders, Christoph Blocher, Marine Le Pen, Heinz-Christian Strache oder eben Donald Trump einfach mal tot zu schweigen.
Totschweigen werden auch wir Donald Trump nicht. Auch in einem Monat schauen wir in unserer Rubrik Trump Watch wieder auf die Ereignisse zurück. Zu guter Letzt lassen wir nun noch eine Stimme zu Wort kommen, die Trump gegenüber weniger kritisch eingestellt ist. Hier kommt unser Trump-Versteher.
Ja, der Trump. Jetzt fluchen sie wieder über den Trump, all die Medien. Aber ist ja kein Wunder, die Medien sind alle ja links beeinflusst. Ich bin für den Trump und ich kann auch sagen, warum. Zum Beispiel wegen der Volksschule. Ich finde es super, wenn der Trump die Volksschule abschaffen will. Das sind alles linke Lehrer, die unsere Schüler links unterwandern. Und die gehören wirklich abgeschafft, auch hier in der Schweiz. Und niemand geht gerne in die Schule. Das ist doch logisch. Es macht auch keinen Sinn, heute noch Lehren zu lesen. Man hat ja für alles heute einen Computer. Und Rechnen ist sowieso absurd. Das machen doch die Scanner im Supermarkt zum Beispiel. Also Schule macht einfach keinen Sinn. Und wenn jemand wie der Trump an Macht ist und die Schule abschafft und dann endlich eine Regel vorschiebt, finde ich das eine super Sache. So einen Trump sollten wir hier auch haben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 20. Februar auf Rabe. Unter rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast sowie Dossiers, Videos, Bilder, Links und andere Webgeschichten zu aktuellen Themen. Unter anderem finden Sie jetzt schon den Song, den Sie in dieser Sendung gehört haben, als Videoclip unter rabe.ch/info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über den für den Oscar nominierten Film «Ma vie de Gourchette». Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.